Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen
Jan, hallo.
Und mit mir,
dem Dom, hallo. Heute ohne noch fantastischeren Gast.
Ja, das vermisst ihr jetzt ein bisschen, ne? Weißt du, regt dich eigentlich mehr auf, dass ich die Person quasi über dich stelle, weil ich dir sage, die sind noch fantastischer. Ziehst du das auf dich?
Digga, ich bin fast 2 Meter groß, du kannst gar nichts über mich stellen, so hoch kommst du nicht.
Aber das Witz doch, Rudi, der rudimentäre Rudi ist länger als du.
Ist er das?
Ja.
Er hatte Schuhe an.
Pumps. Ja. Gut. Ja, ihr Lieben, wir hatten ja, letzte Folge hatten wir ja unsere 100. Folge und das Witzige ist, wir hatten das gar nicht erwähnt in der Folge, dass es die 100. ist.
Doch, hatten wir. Nee, haben wir nicht in der Folge. Das hat sie vorher gesagt.
Wir haben es vorher erwähnt. Gesagt, wir haben zu Kevin gesagt, ey,
das ist die Jubiläumsfolge, Junge.
Richtig. Aber weil wir einfach Business as usual gemacht haben und haben wir jetzt gar keinen großen Bahai drum gemacht, da wir ja schon vor ein paar Wochen unsere 2-Jahres-Folge gefeiert
hatten.
Löscht
eine raus und dann ist das die 100. jetzt.
Ich lösche Kevans Folge einfach raus. Nee, die war zu gut. Die war echt klasse. Hast du nochmal angehört?
Ich höre unsere Podcast prinzipiell nie an, damit es nicht mein Sprechverhalten verändert.
Ja, hast du mir schon mal gesagt.
Das ist,
du willst einfach nicht an dir arbeiten.
Ich bin absolut immun gegen Reflexion. Und das weiß auch jeder, der mich kennt.
Ja, okay. Das war schon sehr reflektiert.
Ja, siehst du, dann bin ich der reflektierteste Mensch auf der Welt.
Ja, alles klar. So, also wir haben jede Menge Fragen von euch bekommen und es ist wirklich viel. Wir werden jetzt nicht versprechen, wir haben heute 20 Fragen, weil wir wissen gar nicht, wie wir durchkommen. Vielleicht werden wir nach Frage 4 schon sagen und wir wünschen euch viel Gesundheit und Glück und dann ist die Folge schon wieder rum. Wir wissen es nicht, ihr kennt uns ja. Ne?
Und nur, dass ihr Bescheid wisst, gerade wenn so Fragen kommen, der Dom packt immer in so ein Dokument, in Notes, und dann kann man die lesen und die sind hier nach Kreuz und Rüben irgendwie durch, Kraut und Rüben durchnummeriert. Das heißt, wir könnten eh nicht den Überblick behalten, bei welcher Frage wir gerade sind.
Genau. Ich mache aber hinter jeder Frage, die wir beantwortet haben, ein X.
Ah, nee, das meine ich schon, aber so, das ist so, es fängt bei 1 an, dann sind wir bei 4, so.
Ja, ich habe die einfach durchnummeriert, ne?
Und dann irgendwie in ein anderes Dokument reingezogen.
Genau, passiert sowas. Richtig. Und dann habe ich gesagt, welche Fragen wollen wir denn daraus beantworten? Weil alle Fragen wollen wir ja und können wir nicht beantworten, ne?
2 und 3, ihr seid einfach rausgeflogen, es tut mir leid.
Genau, guck mal, wir sind jetzt schon wieder 2 Minuten 20, obwohl wir nur Blabla gemacht haben, ja. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach an und Frage Nummer 1. Wie habt ihr beide euch kennengelernt und beschlossen, zusammenzuarbeiten?
Ja, das war damals, 92,
in Paris.
In der Toskana.
Wart ihr jetzt doch Toskana?
Ja, in der Toskana.
Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, Schatz. Nee,
doch,
es war Paris.
Toskana war vorher.
Ja.
Toskana war vorher, doch. Weißt du noch, da warst du total voll und wir waren bei diesem Bullenrennen.
Genau.
Und dann, nee, dieses Pferderennen meine ich, nicht das Bullenrennen. Das in, was ist das? Siena ist das, genau.
Ja.
Da habe ich dich da so über den Platz hinweg gesehen. Du hattest so eine verspiegelte Pilotenbrille auf. Und dann dachte ich mir so, weißt du, das ist einfach... Das
mein Mann.
Das wird's einfach.
Ja,
das und seitdem irgendwie, keine Ahnung, ist man nicht mehr so richtig voneinander weggekommen.
Richtig. Direkt eine toxische Beziehung, Co-Abhängigkeit, Stockholm-Syndrom.
Es gibt kein Gaslighting, das hast du dir ausgedacht, um auf den Sack zu gehen.
Ja. Nein, ihr Lieben, also kennengelernt haben wir uns im Grunde. Ich hatte ich lese gerade die Stolberger Straße 200.
Ich hatte die Stolberger Straße 200.
Der Hausmeister hat mir so eine Packung mit Schlüssel vorbeigebracht für den neuen Briefkasten. Ja, egal. Wir hatten uns damals in der Self-Defense-Box Cologne kennengelernt. Ich hatte die 2017 aufgemacht. 2018 hatte der liebe Patrick von Senshido Deutschland halt bei uns ein Seminar. Und da war damals der Jan und ich glaube, der Sebastian war noch mit dabei.
Sebastian war auch mit dabei.
Und eine Frau.
Ja, das war eine Kundin.
Eine Kundin, von uns. Okay.
Genau. Wir waren vom Trainerteam und sie war...
Von einem Trainerteam, wo du halt früher dein Krav Maga Training angeboten hast, also wo du ein Teil des Trainerteams warst. Mhm. Und dann haben wir einfach das Seminar mitgemacht und dann haben wir ein schönes Seminar miteinander erlebt und trainiert, haben in unseren Gesichtern herumgeschreddert. Ne? Das ist jetzt so ein Insider für Leute, die sich mit den Combatis auseinandersetzen. Ja, und dann haben wir irgendwie ein paar Jahre später, dann haben wir uns so aus den Augen verloren, ne? So ein bisschen, kann man so sagen. Dann war,
das war ja während des Studiums, da habe ich ja quasi auch gar nicht irgendwie in der ganzen Selbstschutzszene überhaupt nichts mehr gemacht.
Das
war eine
richtig.
Zeit lang, da habe ich zwar Sport gemacht wie ein Bekloppter, aber halt irgendwie überhaupt nichts mehr Kampfsport oder Selbstschutzmäßiges.
Genau.
Hier und da mal irgendwie gerollt mit Kumpels, aber das war es dann auch.
Und dann war ein Bekannter deiner Schwester, der war bei uns ja auch angemeldet, der hatte quasi...
Dem habe ich den Ladehus auch empfohlen.
Richtig.
Der wohnte halt irgendwie so, ich glaube, 400 Meter von hier entfernt, das ist ganz witzig.
Genau. Und der kam dann irgendwann mal an, und hatte dich mit wieder auch mit dem Schlepptau, ne?
Ich glaube, es war irgendwie erst das...
Erst war deine Schwester, glaube, hier,
meine Schwester hier
und dann hat deine Schwester dich mit dem Schlepptau gebracht.
Irgendwie sowas war
genau.
Das. Also ich bin auf jeden Fall, nachdem ich die Empfehlung ausgesprochen habe, war ich so, hey, warum bist du eigentlich selber noch nicht da wieder mal hingegangen? Das heißt, habe ich noch in Bonn gewohnt.
Ja, da hast du noch in Bonn gewohnt und die Corona-Zeit war gerade vorbei.
Ja, das war beziehungsweise sie waren noch in ihren Ausläufern, ne? Es war immer noch so ein bisschen unsicher, ne? Wie offen bleibt jetzt der Laden, wie offen ist die Uni und so. Das war alles ein bisschen stressig zu der Zeit. Und dann war es aber so, dass ich einmal vorbeigekommen bin und mir dann dachte so, machst du einfach mal. Und dann haben wir irgendwie hier uns ein bisschen wieder unterhalten. Du hast dich auch noch irgendwie so grob dran erinnert, irgendwie so an den Kontext wusstest du noch, Namen wusstest du zwar nicht mehr, aber du wusstest noch irgendwie mich einzuordnen. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Dann meinst du so, hey, weißt du was? Eigentlich so eine Trainerstelle haben wir hier noch, ne? Hast du mal Bock? Und dann haben wir eigentlich so ein bisschen drüber gequatscht und so bin ich dann mehr oder weniger hier reingekommen.
Richtig.
Ja, da haben wir anscheinend noch aus dem Senshido-Seminar irgendwie einen Eindruck hinterlassen und dann meinte er so, weißt du was, mach mal. Und dann mussten wir halt erstmal so ein bisschen abgleichen, ne? Was ist da so unsere Vorstellung und dann.
Ja, dann haben wir auch unseren Online-Kurs gemacht, ne? Und dann haben wir ja auch mit dem Online-Kurs auch gemeinsam, das war ja quasi so ein bisschen deine Einarbeitung, ne? Weil wir dann quasi, du warst mein Meat-Puppet.
Und, genau, ich war dein Wurf-Dummy.
Genau, aber er durfte auch was sagen in den theoretischen Einlagen und alles gut.
Er durfte,
ne?
Was sagen. Da bringe ich mich, da ringe ich mich selber dazu durch, Expertise mit einzubringen, da darf ich was sagen.
Ja, nee, so war es, ne? Und dann, ja, und so, und dann irgendwann haben wir, ich weiß nicht, irgendwann habe ich zu ihm gesagt, ey, pass mal auf, ich möchte schon seit Jahren mal, also das war dann, ich glaube, das war so um die, 22, wir hatten jetzt zweijähriges Jubiläum, das heißt 21, so im Winter, da bist du zu mir gekommen, dann haben wir das klar gemacht mit deinem Trainer-Dasein und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich will schon seit Jahren einen Podcast machen, aber alleine ins Mikro zu quatschen, ohne irgendjemanden, der auf den Quatsch, den du erzählst, reagierst und der dich auch vielleicht manchmal einfängt, macht das keinen Spaß, können wir zwei das mal austesten, ob wir zwei das mit dem Podcast hinbekommen.
Also Fazit ist, ich werde jetzt auch von irgendwelchen KI-Tools wegrationalisiert, weil jetzt kann irgendwas anderes dem Dom bei dem Podcast zuhören und antworten.
Ich habe ja jetzt 200 Stunden Tonmaterial von dir, also deine Stimme kriege ich ohne Probleme
dargestellt.
Das ist das
Problem, ja.
Und dann sage ich einfach ChatGPT, schreib mal einen sinnvollen Text und dann kommen jetzt demnächst auf einmal nur noch, ich muss nur noch das Lachen hinbekommen, das schafft die KI noch nicht.
Ja, das wird das.
Behalt dir das, Jung. Ja.
Das ist mein Trademark.
Genau. Das Joker-Lachen.
Und ich glaube nicht, dass es so frech sein kann wie ich, aber das werden wir
mal
sehen.
Da müssen wir mal gucken. In 10 Jahren können die uns alle ersetzen, aber okay. Gut, so, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Dann, können beide von euch einen prägenden Moment in eurer Karriere als Krav Maga-Instructor teilen? Ja, habe ich, glaube ich, schon ein oder zweimal erzählt, meine Geschichte. Damals Krav Maga Euskirchen war eine Frau, die ist traurigerweise mit 19 und mit 29 vergewaltigt worden. Und ist dann irgendwann mit 33 zu uns gekommen ins Training. Vielleicht war es auch 32, also ich glaube um die 32 war es.
31,5.
Ja, wer weiß. Auf jeden Fall ist sie dann zu uns Training gekommen. Hat am Anfang halt erstmal mit ihrer besten Freundin trainiert, dann mit den anderen Frauen, dann mit den Trainern, wo sie Vertrauen zu hatte, dann mit den netten Kursteilnehmern, also mit den männlichen, wo sie ein Vertrauen über die Jahre zu aufgebaut hat. Und irgendwann haben wir dann mal so einen Drill gemacht, wo es darum ging, dass jemand an der Wand gewürgt wird und man darf dann einfach, also natürlich alles in Maßen, aber die Person, die halt, die angreifende Person hat halt einen Vollschutzanzug an, dass man auch darauf knoppen kann. Und dann kam sie zu mir und meinte so, pass mal auf, Dom, ich muss dir was sagen, ne? Das ist das, was mir passiert ist bei einem von den zwei Malen, dass mich der Typ zuerst gegen die Wand gewirkt hat. Und dann meinst du, oh mein Gott, du brauchst das nicht zu machen. Ne? Das haben wir so unter 4 Augen besprochen. Ja, dann meinst du, doch, ich möchte das aber gerne machen. Ist ja okay, pass auf, das macht dann auch einer deiner Lieblingstrainer. Ja, aber, ne? Und sie so, ja, ist okay. Ne? Und dann beim ersten Mal ist sie dann auch leider komplett zusammengebrochen. Ja, saß dann direkt auf dem Hintern, fing ganz böse an zu weinen und war fix und fertig. Wir hatten zum Glück auch, was heißt zum Glück, wir hatten immer eine psychologische Fachkraft da. Die war auch eine Kundin von uns. Und meistens, wenn wir solche Drills gemacht haben, habe ich auch immer gefragt, ob sie dabei sein kann. Und und an dem Abend haben wir dann erstmal so psychologische Erste Hilfe geleistet. Einmal natürlich bei der Person, die dann da halt da so ein bisschen getriggert wurde, ein bisschen viel. Und natürlich auch, um dann halt auch mit den anderen mit den anderen Kunden auch zu sprechen, weil wenn die auf einmal so ein ungewöhnliches Verhalten sehen und arbeiten jetzt nicht gerade in einem professionellen Bereich jeden Tag damit, dann ist das für Menschen schon mal, wenn Menschen da so emotional oder psychisch abschmieren, halt schon irritierend kann das sein. Ne? Das haben wir alles ganz gut hinbekommen, hatten dann auch zu der Dame, der es dann passiert ist, auch ne, ganz viel gut zugeredet und so weiter. Und dann haben wir ihr gesagt, pass auf, du hast alle Zeit der Welt, du kannst das in 5 Minuten machen oder in 5 Jahren und so weiter und so fort. Und ja, und dann hat sich dann dazu entschlossen, der ganze Raum, oder du kannst es auch gleich machen, wenn alle anderen nach Hause sind, wir können die auch alle rausschicken, ist gar kein Thema. Ne, hatte ich übrigens auch im Vorfeld schon gefragt, ob wir die rausschicken sollen. Also hat, ne, wollte sie alles nicht, sie wollte es weder vorher noch nachher. Ja. Und dann hat sie gesagt, nee, ich möchte das jetzt nochmal machen. Ja gut, und dann hat der Trainer sie halt nochmal angegriffen, gleiche Situation. Ja, und dann musste man sie quasi von dem Trainer nach herunterholen, ne, weil die so ausgerastet ist. Was heißt ausgerastet? Ich meine, sie ist wirklich im Positiven. Ja, hat dann wirklich da den Berserker-Modus eingeschaltet und wir mussten die mit 3-4 Leuten da wirklich runterholen vom Trainer. Und das, was mich halt dann wirklich so absolut geprägt hat, war halt der Punkt, dass sie die ganze Zeit so gerufen hat, geschrien hat, ja, ich kann mich wehren, ja, ich kann mich wehren. Und sie meinte dann zu uns, zu dem Zeitpunkt war sie halt dann, glaube ich, schon 34, 35, sie meinte so, das ist nämlich genau das, erzählte sie mir dann so ein bisschen später, nachdem ich auch wieder beruhigt hatte, das wäre nämlich genau das, was sie ihr Leben lang, also die 16 Jahre lang beschäftigt hat, die Frage nach dem, hätte ich mich in der Situation auch wehren können? So, was wäre, wenn ich mich gewehrt hätte und so weiter und so fort? Das hat sie 16 Jahre lang beschäftigt, war auch da dauerhaft in psychologischer Behandlung, war auch damals eine von den Damen, die, sag mal, mittwochs zum Training kam und donnerstags morgens ihren Therapietermin hatte. Ja, und das war natürlich so ein Ding, wo ich gedacht habe, alles klar, okay, ja, das, also wenn du wirklich Leuten mit deiner Arbeit, ich sehe mich jetzt nicht als Therapeut, um Gottes Willen, aber wenn ich Leute so mit meiner Arbeit so helfen kann, dass sie da so einen positiven Effekt davon tragen, ja, und sie ist dann auch nachher irgendwann mal, hat sich bei uns abgemeldet und ist dann in eine andere Krav Maga Kampfsportschule gegangen, was ich dann auch in keinster Weise irgendwie als negativ empfunden habe, sondern habe das eher noch als Kompliment gesehen, beziehungsweise daran gesehen, dass sie wirklich jetzt so stark geworden ist, dass sie sich sogar traut, alleine, ohne Freundin, ohne irgendwelche Bekannten in eine andere Schule zu gehen. Das fand ich einfach nur großartig und das war wirklich, fand ich dann sehr, sehr prägend einfach, wo ich gesehen habe, okay, du kannst wirklich mit deinem Krav Maga auch Leuten helfen, du kannst denen anscheinend auch helfen, wenn schon was Schlimmes passiert ist, ja, und sie natürlich dann auch in Kombination mit einer richtigen Therapie, ja, da gearbeitet wird. Und du kannst natürlich dann auch Leuten helfen, dass es ihnen gar nicht passiert. Da habe ich halt auch jede Menge Geschichten, die ich erzählen kann, wo Leute erzählt haben, sei es im behördlichen Kontext oder sei es im zivilen Kontext, dass sie halt irgendetwas haben, im Vorfeld erkannt haben und ihnen ist dann nichts passiert. So, und das sind halt immer so die Geschichten, wo ich immer gedacht habe, yeah, super, großartig. Und ja, das ist so jetzt einer der prägendsten Momente, würde ich in meinem Kontext jetzt sagen. Mhm.
Ich finde immer, dass Momente, in denen man bei Kunden sieht, die dann einen gewissen Punkt überwinden, von denen man selber vielleicht auch gar nicht, also immer wenn ich quasi positiv überrascht werde, ist es ein Moment, der immer wieder, das setzt so Stück für Stück bei. Da gibt es so einige Momente, wo ich einfach gemerkt habe, so das war auch sehr schön zu sehen, dass Leute da entweder aus einer so ein bisschen aus einer Opferhaltung rausgekommen sind. Das hat mir immer sehr, sehr gefallen. Das ist ja auch das, was du im Endeffekt da beschreibst. Aber eben auch, wenn man sieht, dass das, was man den Leuten eigentlich vermittelt, langsam so richtig durchschlägt und man auch merkt, dass die Leute sich mehr wie Kämpfer bewegen. Das sind immer so Momente, wo ich, die ich persönlich sehr, sehr schätze. Das sind alles so Sachen, die quasi im Kontakt mit Leuten, die hier trainieren, passieren. Was für mich aber auch sehr, sehr große Unterschiede gemacht haben, hat so, also mehr privat, sag ich mal, ist, wenn man an seine eigenen Grenzen gereizt wird und man dann damit umzugehen lernen muss. Und da war für mich zum Beispiel auch die Erfahrung in Israel sehr lehrreich, weil wir da mit Sharias Competition Team mittrainiert haben Und das sind halt vollberufliche Kampfsportler, die dann teilweise auch irgendwie noch irgendwie andere Sachen machen, aber das ist so der Fokus dieser Leute. Und da merkt man einfach, wenn man da hinkommt, das ist ein Level, das mich dann erstmal wieder extrem überreizt hat, und das sind dann wieder Lernimpulse, die ich brauche. Also wo ich dann merke, okay, hier wurde ich gerade wahnsinnig reizüberflutet oder generell überfordert, was bedeutet, dass ich jetzt deutlich härter wieder trainieren kann, weil ich da wieder so ein Ziel vor Augen habe. Und vor allem lehrt es einen sehr stark damit, umzugehen, an seine Grenzen zu stoßen. Und das ist einmal im Sinne von einer Disziplin beispielsweise. Also wie kann ich jetzt mich da wieder neu motivieren, anders Arbeit in dieses Projekt reinzustecken. Aber auf der anderen Seite auch damit, wie gehe ich überhaupt damit um, wenn ich gerade an meine physischen Grenzen gerate. Und das sind so Dinge, die einmal generell für das Eigenverständnis und auch für das Verständnis für einen selbst im Umgang mit Stressoren wichtig ist. Aber auch um Leuten, die hier lernen wollen, mit ihren eigenen Grenzen umzugehen, so eine Art Wegweiser setzen zu können. Weil wenn man selber keinen Bezug dazu hat, wie man sich selber über solche Sachen reizt und auch vielleicht nicht kennenlernt, wie man da sinnvoll mit umgeht, also Strategien, oder auch Trainingsstrategien dafür kennenlernt, dann wird es dann wieder super, super schwer, sowas an jemanden weiterzugeben. Also es gibt halt auch Strategien, die ich in einem Training unterbringen kann, um Leute mit Stressoren zu konfrontieren oder auch ihnen direkt Kompetenzen zur Bewältigung dieser Stressoren mitzugeben. Und da würde ich sagen, gab es halt einige einzelne Momente auch, wo ich sagen würde, hey, da habe ich gemerkt, erstens, ich bin sehr verwundbar, oder da habe ich halt gemerkt, okay, hier spielt jemand in so einer ganz anderen Liga, dass ich mich da ganz anders motivieren konnte, nochmal intensiver in das ganze Thema einzutauchen, es viel ernster zu nehmen und dann auch im Endeffekt dadurch besseres Training geben zu können. Hm. Das würde ich sagen, so sind so meine einprägsamen Momente.
Ja, du hast ja auch eben im Vorgespräch, hast ja schon gesagt, du willst ja jetzt auch die Sachen, die dich so mit den Kunden berührt haben, jetzt auch nicht jetzt hier großartig preisgeben, weil bei dir die Geschichten ja auch noch relativ aktuell sind. Ne,
aktuell und halt auch so. Super persönlich.
Ja, echt, und ja. Dann will man damit jetzt auch nicht so. Ne? Meine Geschichte ist halt schon, wie lange ist das jetzt her? Schon ein paar Jahre, also mindestens 8 Jahre.
Und die Person ist nicht mehr hier. Ne?
Die Person war damals in Euskirchen und die hat auch gar kein Problem damit, dass ich jetzt darüber rede, weil ich nenne jetzt keinen Namen, und außer die Beteiligten, die dabei waren, ne, weiß keiner, wovon ich wirklich rede. Aber wenn du jetzt hier anfängst, von irgendwelchen Geschichten zu erzählen, gerade auch so bei uns, wo auch die ganzen Kunden, auch wenn wir wirklich viele Kunden haben, aber die sich so halt in den jeweiligen Kursen auch so kennen und so, da will man jetzt nicht mit irgendwelchen Geschichten hausieren können, wo dann möglicherweise Leute ableiten könnten, um wen es sich jetzt handelt. Ne?
Genau, weil das sind ja Sachen, die werden uns auch im Vertrauen erzählt. Ne? Wir müssen uns natürlich dann irgendwie darauf einstellen können, das ist wichtig, aber es geht uns schon noch darum, dass ein Level von Vertraulichkeit ist, dass man nicht das Gefühl hat, oh, wir haben dem Dom oder dem Jan das und das erzählt im Training und auf einmal schlachten die das im Podcast aus. Ja, das wäre einfach ein scheiß Look, bin ich ganz ehrlich.
Aber falls du da draußen mal irgendetwas Schlimmes erlebt hast und jetzt fasst du den Mut, in irgendeine Kraft-Mager-Schule zu gehen, ne? Also was ganz, ganz wichtig ist, du solltest deinem Trainer, deiner Trainerin nicht alles erzählen müssen, ja, und du brauchst denen auch nicht alles zu erzählen, aber du solltest, das ist halt vielleicht auch ein guter Hinweis dafür, ob das die richtige Schule ist, wenn du vielleicht ein, zwei Mal Probetraining gemacht hast und du hast dann das Gefühl, okay, pass auf, ich kann denen wirklich erzählen, mir ist mal was passiert, ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, aber wenn du dir schon das zutraust, denen das einfach nur zu sagen, ja, dass man so ein bisschen aufpassen kann, dass man dann die Person nicht triggert, etc., das natürlich, man will nicht alle Details wissen, aber es ist halt unglaublich wichtig, ne? Und selbst wenn man alles richtig macht als Trainer, das habe ich auch mal gehabt, dann kommt dann halt eine Person ins Training, ist auch was Schlimmes passiert und auf einmal traut sie sich sogar in den Männer, also in den gemischten Kurs, und jetzt ist da ein Mann bei, der hat leider genau das Parfum drauf von dem Typen, der sie damals vergewaltigt hat. Alter, dann denkst du dir auch so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, die Arme, ja, so, und der Typ, der jetzt das Parfum drauf hatte, war voll der nette Kerl, ja, so, und dann schrieb sie mich auch ein paar Tage später an, wir haben die auch abholen lassen von den Eltern und so, alles cool, damit sie auch sicher nach Hause kommt, und dann schrieb sie mich ein paar Tage später an, pass auf, kannst du mir nur Gefallen tun, kannst du herausfinden, wie das Parfum heißt, weil wenn ich bei meiner Psychologin bin, ja, können wir dann einfach mal die Büchse der Pandora aufmachen, ich schnüffel da dran, werde getriggert und dann können wir emotional arbeiten, so. Und dann habe ich gesagt, ja klar, das kann ich natürlich noch herausfinden, ja. Ja, auf der einen Seite haben wir ja auch wieder geholfen, ja, oder sie hat sich geholfen darüber, aber es gibt halt immer ein gewisses Restrisiko, wenn man halt einen seriösen Laden hat und Menschen kommen, die wirklich ernsthaft auch schon mal was Negatives erlebt haben.
Es geht auch einfach nur darum, dass man hier einen möglichst sicheren Raum dazu bietet, dass das nicht ein Problem wird. Das heißt, selbst wenn hier Leute zusammenklappen, das ist auch seitdem ich hier arbeite, das ein oder andere Mal passiert, das kommt vor, dass man dann eben einen Raum bieten kann. Genau, es geht nicht darum, dass jetzt jeder, also es geht nicht darum, dass wir hier irgendwie einen Fight Club aufmachen, bei dem dann jede zwei Tage hier irgendjemand die Besinnung verliert. Darum geht es nicht, sondern einfach nur, wenn Leute mit gewissen Erfahrungen hier hinkommen, dann ist es halt einfach so, dass manchmal Momente auftreten, in denen man so ein bisschen dann halt schauen muss, dass man ein Setting schafft, in dem man einmal der Person selbstbestimmt den Raum einräumt, mit der Sache umzugehen, ohne dass jetzt quasi eine Drucksituation für die Person entsteht, wo sie das Gefühl hat, sie müsste sich jetzt gegen den Rest der Gruppe rechtfertigen.
Ja.
Und das ist eine Sache, das ist teilweise ein ziemlicher Balanceakt, aber es ist wichtig, dass man das irgendwie mal gemacht hat. Oder was ist, dass man das gemacht hat, aber dass man als Trainer weiß, wie man damit umgeht.
Ja. Ja, dann, wie bleibt ihr beide motiviert und inspiriert in eurer Arbeit? So, ich kann es abkürzen.
Der Dom hat so einen riesengroßen Whirlpool mit Goldstücken da drin und der ist ganz wichtig.
Genau, das Gold wird auch warm.
Dagobert Duck.
Ja, nein, also ich ganz ehrlich, ich habe ungefähr 22 Jahre meines Lebens irgendetwas gemacht, auf das ich eigentlich, ja, weitestgehend eigentlich nie Bock hatte. Ja, also bis auf die Zeit irgendwie damals im Schulamt, wo ich irgendwelche EDV-Räume eingerichtet habe, oder damals im Forstamt, wo ich Holz verkauft habe, habe ich eigentlich ansonsten die komplette restliche Zeit im öffentlichen Dienst nur gemacht, damit ich nach 4 bis 5 Wochen mein Gehalt bekomme. Ja, ich habe meine Arbeit immer gewissenhaft gemacht, also ich habe nie weniger als 100% geleistet, zumindest bin ich der Meinung. Aber ich habe es nie gemacht, so nach dem Motto, boah, geil, ich gehe jetzt am Montag wieder arbeiten. So. Und wenn du das gemacht hast, so viele Jahre, ja, jetzt lassen wir mal kurz vielleicht Schulamt und Forstamt abziehen, aber man sagt dann so mindestens 15 Jahre seines Lebens hat man möglicherweise oder 16 irgendwas gemacht, auf das man überhaupt keinen Bock hatte. Und eigentlich immer nur gedacht hat, was machst du hier eigentlich? Und wenn du irgendwas verändern wolltest, hat es eh nichts gebracht und so weiter und so fort. Dann, und du machst dann auf einmal dein Hobby zum Beruf. Ja, ich klinge jetzt wie so ein Life-Coach. Ja, kauft jetzt meine Masterclass und werdet ein besserer Mensch. Das soll es jetzt in keinster Weise sein, aber ich brauche mich halt immer nur an diese 16 Jahre von den 22 zurückzuerinnern, wo ich einfach nur gedacht habe, boah, fuck, was mache ich hier? Ach ja, genau, ich muss ja Geld verdienen. Und das ist für mich eigentlich so eine absolute Obermotivation, ja. Und natürlich sind dann auch solche Geschichten, natürlich solche Sachen, die, diese prägenden Momente, die wir eben drüber gesprochen haben, oder einfach so seinen eigenen Laden zu haben, den selber zu gestalten, eigene Ausbildungskonzepte zu schreiben und solche Sachen, das macht halt unglaublich viel Spaß, ja. Und das ist einfach das, was mich inspiriert und auch absolut motiviert, kann ich nicht anders sagen, ja. Und ja, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Du hast ja jetzt noch keine außer Schulzeit. Da könnte man sagen, da hast du natürlich schon eine entsprechende Konditionierung darauf bekommen, etwas zu machen, worauf du keinen Bock hast. Aber du hast jetzt noch nie sozialversicherungspflichtig oder irgendwo irgendwas gearbeitet.
Klar,
wo du absolut keinen Bock drauf hattest?
Klar.
Ja, okay.
Komm. Ich hab schon absolute Scheißjobs hinter mir. Also auch einige. Das ist eine Sache, wo
Entschuldigung, ja. das ist ja jetzt wieder eine weitere Entwicklung unserer Beziehung. Das ist nämlich dann die nächste Frage, weil das wusste ich gar nicht. Ich habe immer gedacht, du hättest in erster Linie als Krav Maga Instructor quasi deinen Nebenberuf gehabt, außer in der Corona-Zeit.
Ich habe alles Mögliche mal gemacht.
Okay.
Ich habe einige Jobs schon hinter mir, so ist nicht.
Ja.
Nur die waren. Also es waren auch wirklich seltsame Jobs dabei.
Ja.
Von bis war da irgendwie alles mit. Aber es waren halt oft so Geschichten, wo man halt auch in sehr unterschiedlichen Bereichen mal eintaucht. Das ist halt nicht so, ob man sagen könnte, es war alles diese Richtung oder jene Richtung. Ich habe ein paar so, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Also es gab so ein paar abstraktere Jobs, wie zum Beispiel, als ich habe in einem Institut für Medizinethik gearbeitet. Das war ein Job, der durchaus mich auch sehr stark dahingehend geöffnet hat, was ich auf gar keinen Fall machen will.
Okay, also hat grade, ja auch geholfen.
Gerade, es geht noch nicht mal um administrative Arbeit, aber so absolut sinnbefreite Arbeit ist eine Sache, das beeinträchtigt meinen allgemeinen mentalen Zustand, also meine insgesamte Verfassung so stark, dass ich einfach da gelernt habe, ist etwas, was ich für mich in der Zukunft null sehe. Das hat auch mich durchaus da sehr stark mit programmiert zu sagen, okay, es ist halt leider immer schlecht, wenn du von etwas weggehst, als wenn du zu etwas hingehst. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Negativbeispiel gewesen. Mhm. Und auch, ich habe als Promoter gearbeitet. Ich habe einige Sachen so gemacht, auch in die Richtung, wo du einfach merkst, so super anstrengende Scheißjobs waren zu der Zeit dann gut genug bezahlt, dass ich mir irgendwie einreden konnte, ich mache das jetzt irgendwie für eine gewisse Zeit und dann ist auch gut.
Aber das mit dem Sicherheitsdienst, da habe ich mal gedacht, das hätte dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Was hat Spaß gemacht? Ist ein Scheißjob. Ich sag's, wie es ist. Also,
aber du hattest jetzt keine krakierenden, voll besoffenen Leute, sonst war ja natürlich. Eigentlich schon. Hattest du auch?
Hatte ich auch.
Ich hab mal gedacht, du hättest hier so nette Veranstaltungen gehabt von Leuten, die.
Das dachte ich auch, als ich damit angefangen habe.
Ach so, okay.
Also von bis war auch alles dabei. Da ist halt der Punkt, also von Eventsicherung, wo du halt ganz klar sagst, okay, da stehst du irgendwo auf dem Plan und sagst dann, hey, hier so, keine Ahnung, so einzelne Bereiche in einem abgeriegelten Raum irgendwie abzugrenzen, ne, von wegen, okay, hast du eine Freigabe, um hier reinzukommen, wie auch immer, das ist immer so die eine Sache gewesen. Da waren noch oft die VIPs dabei, das heißt, da geht's dann nochmal darum, dann hast du nochmal Personenschützer, die mit auf den Plan treten, die dann nochmal eine andere Rolle dann natürlich haben, weil die eine ganz andere Ausbildung haben, als wenn du da nur als normale Sicherheitskraft stehst. Und dann, wenn du da so ein bisschen weiter reinschaust, merkst du halt auch so Sachen wie, wenn du Gebäudesicherung gemacht hast, ne, oder auch Sicherung von Utensilien, ne? Ich weiß zum Beispiel, ich habe irgendwann mal in so einem Waldstück, wo dann in der Mitte so ein richtig schöner Biergarten mit, also ist eigentlich so ein altes, was weiß ich, wie so ein altes Schloss oder so gewesen. Mhm. Und da war eine Bühne dran. Und da haben die für so ein Benefizveranstaltung dann irgendwie riesen Sound-Equipment, eine Bühne mit Beleuchtung, allem aufgebaut. Es war halt mitten in einem Wald drin. Die haben nur eine Sicherheitskraft dafür zur Verfügung gestellt. Das war ich für die gesamte Nacht von abends 9 bis morgens 9.
Okay, das klingt echt anstrengend.
Ja. So, und dann ist der Punkt, du musst die gesamte Zeit wach bleiben. Ich hatte vorher und nachher an den Tagen weiter normal Schicht da. Das heißt, wir haben auch das Event selber mitbetreut. Kriegst natürlich einen kleinen Aufschlag, aber ne, so. Und dann geht's halt noch darum, dass du am Rande aufpassen musst. Du stehst in diesem im kompletten Dunkeln in diesem Ding drin. Die haben nur auf der Bühne Beleuchtungen gehabt. Und dann war das Problem, du solltest das ganze Ding überwachen. Das war mitten in einem Wald drin und es hat die ganze Nacht geregnet wie bekloppt. Das heißt, dir war die ganze Zeit nicht bewusst, das, was dich umgibt, ist das jetzt Wasser, sind das Schritte, was ist das hier gerade? Und dann hängst du da irgendwie rum und merkst dann so, okay, du hast kaum Überblick über die gesamte Anlage, musst dann hier und da mal rumlaufen, willst aber auch nicht nass werden, musst dann irgendwie gucken, dass das alles läuft und musst dann halt die Nacht irgendwie wach bleiben. Und das ist wirklich der schwerste Teil davon, dass du irgendwie wach bleibst. Weil andere von Jungs sind dann teilweise mit ihrem Auto dahin gefahren, haben sich mit dem Auto aufs Gelände gestellt. Bei mir war es, ich hatte zu der Zeit kein Auto, es hat geschüttet wie blöd, es war einfach nur Kacke. Also im Gegensatz, glaube ich, zu deiner Überzeugung, habe ich in meinem Leben auch schon harte, ehrliche Arbeit geleistet.
Okay. Das heißt ja nicht, dass du... Ich habe mir gesagt, dein Nebenjob wäre A, der Sicherheitsbereich gewesen und halt das Wachmager-Dasein.
Wie gesagt, ich hab einige Sachen schon gemacht.
Okay, also, und das motiviert dich, okay, dann...
Es ist noch nicht mal, dass ich das so stark, also mich motiviert halt gerade diese Büroarbeit, weil da habe ich halt gemerkt, das ist absolut nicht das, was ich mir für mich vorstellen kann. Aber was ich halt wichtig finde, ist, ich brauche, egal was ich mache, das Gefühl, dass ich nicht auf der Stelle trete mit dem, was ich da tue. Mhm. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit denselben Kram mache, ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel, bei Sicherheit wäre das zum Beispiel irgendwie für mich, glaube ich, auf Dauer auch ein Problem gewesen, wenn du da gestanden hättest und hättest die ganze Zeit irgendwie einfach nur dafür gesorgt, dass Leute A, B, C nicht zu Ort D kommen, dann ist halt der Punkt, du machst irgendwie immer das Gleiche. Das ist eine Sache, die da entwickelt sich wenig weiter. Du kannst dich an deinen Skills schrauben, so wie kannst du Sachen deeskalieren, wie kannst du, ne, da gibt es schon irgendwie Sachen, die du, ne, aber das hätte halt irgendwann seine Grenzen gehabt. Und der Punkt ist halt, ich brauche das, dass ich irgendwie konstant an dem Handwerk, was ich verübe, irgendwie weiter schrauben kann und dass mich das weiter da reinzieht, da auch Arbeit reinzustecken. Das heißt, hier zum Beispiel ist ganz einfach der Punkt, wenn du konstant, selbst für Basics, selbst wenn du einen Jab erklärst, aber es hat mir Scharia auch sehr stark gezeigt, dass, wie du einen Jab erklärst, da gibt's Level. Da gibt's Level, du kannst einem Profi einen Jab erklären und du kannst eventuell was dran verbessern. Und das ist so ein Punkt, wo man auf einmal merkt, wenn man das interessant genug findet, was man da macht, dann kann man das so lange machen, wie man lustig ist, weil man immer besser darin werden kann. Mhm. Und das ist eine Sache, die mich dann einfach sehr stark daran zieht, zu sagen, okay, weißt du was, es ist nicht dieselbe Arbeit, obwohl es in der Oberfläche vielleicht so aussieht. Weißt du, der Kunde kommt hier rein, sieht mich dann auf der Trainingsfläche, ich erzähle was. Zum Teil sind das Sachen, die haben die vielleicht schon gesehen, es sind auch immer neue Sachen dabei. Aber der interessante Punkt ist, selbst wenn es Sachen sind, die die kennen, ich erkläre es niemals zweimal aus demselben Winkel. Und das ist der Punkt, dass Leute teilweise dieselben Sachen sehen und trotzdem interessiert daran sind, weil sie es wieder aus einer neuen Perspektive bekommen. Und das ist eine Sache, da muss man schon gaga genug dafür sein, dass man das macht, aber das gibt mir eine Menge, dass ich dann da weiter dran arbeiten kann. Und das ist eine Sache, die mich da einfach motiviert dran hält.
Okay, cool.
Weil es eine sehr ausführliche Antwort war.
Ja, okay. Ist in Ordnung. Nee, ist doch super, siehst du. Weil die nächste Frage ist nämlich, wie hat der Krav Maga, also der Self-Defense-Box-Podcast, eure Beziehung zueinander und zu eurer Kundschaft verändert? Ja. Also man muss ganz klar sagen, man lernt über diesen Podcast immer mehr voneinander, ne? So wie ich jetzt gerade auch lernen musste, dass der liebe Jan auch ganz schlimme Jobs hat machen müssen, ne, in seinen jungen Jahren.
Ich habe nicht in einer Kobaltmine gehangen, ne? So ist das nicht.
Nein, aber ich weiß nicht, die Beziehung, also ich sag mal so, wir zwei haben natürlich schon ein sehr dickes Verhältnis zueinander. Man muss mal alleine überlegen, wir sehen uns an 4 Tagen in der Woche, an 3 Tagen in der Woche und wir machen diesen Podcast, ja. Und ganz ehrlich, in diesem Podcast, da gibt's ja meistens noch ein Vor- und ein Nachgespräch. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Krasse ist ja, wir unterhalten uns dann gefühlte 2 Stunden miteinander, auch wenn der Podcast dann nur 1 Stunde dauert. Und man kann dann schon sagen, also wir reden mehr miteinander als manche Personen in Beziehungen miteinander pro Woche reden, ne? Also das
ist
schon.
Was denn für Beziehung? Ich will ja nicht verurteilen hier oder so, aber wow.
Gibt es? Ja, so rein körperliche Sachen. Ja,
ach so,
aber,
so.
Aber da bist du zu brav für. Nee, alles klar. Nee, Quatsch. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Also wie gesagt, man lernt sich halt kennen, man weiß, wie der andere tickt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem ersten Podcast wusste ich schon, dass Jan der Richtige ist. Ne? Ja, nein, aber im Ernst, weil nach dem ersten Podcast, ihr könnt euch ja gerne mal anhören, natürlich waren wir ein bisschen aufgeregt und noch nicht so krass im Flow, wie wir es jetzt sind, aber da haben wir einfach schon gemerkt, wir passen zueinander, ne? Und dass wir halt eine gute Beziehung zueinander haben, das merkt man halt auch daran, selbst wenn Leute versuchen, Jan abzuwerben, das ist ein anderes Thema, selbst dann kommt Jan zu mir und erzählt mir das, ja, also das ist ein Ding, es ist unglaublich, naja. Und
einige Sachen ist auch so eine Routine-Geschichte, ne, also gerade jetzt zum Beispiel für den Podcast habe ich halt gemerkt, als wir am Anfang auch diesen Kalender gedreht haben, ne, da habe ich zum Beispiel auch im Laufe der Zeit gelernt, ich hatte irgendwie am Anfang diese ganze weirde Überzeugung, dass wenn ich immer in die Kamera gucke, dann wirkt es so, als ob ich Beteiligter bin. Und dann habe ich irgendwann mal so ein Video gesehen, dachte mir so, das sieht aus, als ob ich der letzte Psycho bin. Und dann habe ich halt ganz betont versucht, im Raum rumzuschauen, dich anzuschauen, wie auch immer. Mhm. Und dann merkst du halt so, okay, so Sachen kommen dann mit der Zeit, dass man lockerer mit etwas wird. Klar, das gehört mit dazu.
Ja, und zu unserer Kundschaft, was hat sich da verändert? Also die Sache ist einfach die von unserer Kundschaft, alle, die das jetzt hören, liebe Grüße, die sich das natürlich, unser Geschwafel anhören, natürlich bauen die natürlich eine andere, intensivere Beziehung zu einem auch auf, als jemand, der jetzt den Podcast nicht hört. Weil man muss sich einfach mal vorstellen, wir haben wirklich Kunden, die hören sich jede Folge an, ja, die kommen auch in den Unterricht dann oder vor dem Unterricht und sagen, ey, lad doch mal den und den in den Podcast ein oder ich habe da mal eine Frage zu dem, was ihr da gesagt habt und so weiter. Dann merkt man so, oh krass, das gibt wirklich Menschen, die setzen sich mit dem auseinander, was wir hier 1 Stunde lang oder 1,5 teilweise machen. Und dass man dann, wenn man dann mit Menschen so im Austausch ist, dass das natürlich ein wesentlich stärkeres Verhältnis zueinander schafft, ist ja vollkommen klar, ne?
Also
ja,
einmal das und
untereinander und einmal. Ne?
Und zum anderen merkt man halt auch so, dass man teilweise auch einfach Leute außerhalb der Kundschaft hat, die dann irgendwo, die einen irgendwie kennen oder wo dann irgendwas ist. Also zum Beispiel auch letztens, da hatten wir quasi auch quasi einen Vertreter der gesamten China Muay Thai Szene für uns jetzt, in unseren Augen, ne? Ich sage jetzt nicht, dass er alles, ne, dass er das alles vertritt, aber der das hört und wo wir dann auch irgendwie was von ihm lernen können, was eine super coole Geschichte ist. Und das, obwohl er hier nicht unbedingt Kunde ist, aber trotzdem den Podcast hört und daran interessiert ist. Und zum anderen ist halt der Punkt, gerade die Folgen auf Englisch mit Scharia, ne? Und auch da der Fight Podcast, das sind ja auch nochmal Sachen, die aufgrund der Sprache auch im Ausland funktionieren. Und das Seltsamste daran finde ich immer noch, wenn das mir ein paar Mal passiert, dass im Ausland irgendwo im Rahmen der ICCS-Workshops oder sowas, dann Leute, die ich noch nie gesehen habe, aber irgendwie meine Stimme kennen. Und dann so, ach so, ja, und dann haben diese Menschen natürlich auch in dem Moment erstmal das Gefühl, dass sie einen so ein bisschen kennen, obwohl man denen noch nie begegnet ist. Und da kommt dann so eine interessante Disbalance des Vertrautheitsgefühls auf. Und da muss man halt so gucken, okay, wie manövriere ich das jetzt? Und das sind so Sachen, wo man vielleicht nicht so drüber nachdenkt, wenn man einfach irgendwie so in einem Büroraum in ein Mikro reinquatscht.
Absolut. Ja. Ja, welches Ziel verfolgt ihr mit eurem Podcast? Ja, totale Weltherrschaft.
Ich wollte dasselbe sagen.
Ehrlich?
Ich wollte dasselbe Schatz, sagen.
Wirklich?
Wer von uns hat den großen Kopf?
The Pinky und the Brain. Wir wechseln aber immer die Position. Also in der Pinky und Brain Geschichte, ne?
In der Dynamik,
genau.
Ja, absolute Weltherrschaft, hast du gesagt.
Genau. Ja, wir hatten ja am Anfang immer diesen Vergleich mit Batman und Robin und wir wussten nie, wer ist, ne?
Ist aber beide Nightwing.
Auf jeden Fall. Nein, aber das Schöne ist halt, dadurch, dass ich jetzt nicht so viel Wert auf Hierarchie lege und dann auch, ich glaube, der Podcast einfach davon lebt, dass wir zwei von jedem die Stärken und Schwächen schätzen und wir uns dann einfach da auch wirklich sehr gut einfach ergänzen, ist das so ein schönes Ding. Und ich glaube einfach, das Ziel, also deshalb funktioniert das auch so schön mit uns, würde ich behaupten. Und das Ziel von uns ist einfach, dass wir, also ich kann es marketingtechnisch beantworten, es ist einfach eine fucking, ist eine fucking Brandbuilding-Maßnahme, Punkt. Ja, es ist eine Zugänglichkeit, dass Menschen einfach uns als Marke wahrnehmen und einfach sagen, okay, die finden wir total sympathisch, ja.
Weil oder wir, eben nicht.
Oder auch nicht. Aber ganz ehrlich, ihr würdet uns dann auch nicht sympathisch finden, wenn ihr bei uns auf der Matte steht. Also bleibt dann einfach direkt fern, ja. So, und die, die sagen, boah, ich habe den Podcast gehört, ihr seid so nett, ihr seid so sympathisch, ja, die kommen auch direkt zu uns und sagen, wir wollen hier Mitglied werden, wir wollen uns anmelden, ihr seid super, ja. Und darum geht's in diesem Podcast, ja. Wir wollen einfach einen Zugang.
Es geht in diesem Podcast darum, wie super wir sind. Manchmal denke ich auch so, du hörst dich selber im Reden nicht zu, ey.
Nein, es geht darum, dass wir wirklich einen Zugang, also dass ihr einen Zugang zu uns findet, ja, und einfach sagt, ey, die sind voll toll und deswegen will ich dahin, weil ich genau das Gefühl habe, dass ich da das bekomme, wonach ich auf der Suche bin, ja, die können mir das geben, wir können die Ziele gemeinsam erarbeiten und ich glaube, die nehmen mir auch so ein bisschen die Angst vor dem Thema Gewalt, ich kann mich da öffnen, ich kann einfach stärker werden, selbstbewusster, meine Selbstwirksamkeit verändern und super. Und das geht halt über so ein wunderbares Medium wie einfach ein Podcast, ne?
Dieser Podcast ist quasi ein andauerndes Bewerbungsgespräch bei euch.
Das ist eine Dauerwerbesendung.
Beziehungspflege ist das.
Richtig. Ja, genau. Ja, ich hoffe, das kommt so rüber. Wir versuchen natürlich auch nicht die ganze Zeit Werbung zu machen und zu sagen, ja, wir sind die Besten, kommt nur zu uns. Also so gestalten wir es ja nicht. Aber ja, wir sind halt ehrlich, ne? Und ich habe schon mal in ein, zwei Folgen gesagt, das ist auch mega, mega gefährlich, was wir hier machen, weil so wie wir uns dann teilweise öffnen und was wir für Statements raushauen etc., kann das auch genau richtig böse nach hinten losgehen, dass auch Leute sagen, oh mein Gott, das ist ja gar nichts für mich, diese Typen, ja. Aber, wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn einer sagt, ah, das ist mir schon zu viel mit dem Podcast, dann habt ihr garantiert auch keinen Bock, wenn ihr so bei uns im Training seid, ja. Weil, weißt du noch, die ersten Male, wo wir mit dem Podcast gestartet sind, dann kamen Leute zu uns und meinten so, ey, ihr redet ja genauso wie im Podcast. Ja, wir sind so, wie wir sind. Wir verstellen uns nicht.
Also, an so einer Stunde anteilig natürlich weniger.
Ja.
Also ich meine, ne, ist ja so Sache, in der Stunde redet man ja nicht ununterbrochen, aber ja. Auf jeden Fall ist da halt der Punkt, dass deswegen meine ich das mal mit dem Bewerbungsgespräch, ich meine, wenn einem das, die Art nicht gefällt, dann harmoniert das nicht, das ist ganz einfach. Und damit ist es halt eigentlich eine ganz gute Vorselektion. Ich meine, ihr könnt rausfinden, ob das, was wir hier so anbieten, euch irgendwie passt oder nicht. Und wir haben den Vorteil, dass wir quasi mal so einen Filter haben für Menschen, die halt eventuell was ganz anderes suchen. Die wissen halt Bescheid. Und die halt hier nach suchen, ja, dafür ist das eigentlich gedacht.
Ja. Was war das überraschendste Feedback, das ihr für den Podcast erhalten habt? Dass wir informativ sind?
Das, ja. Hast du das als Feedback schon mal erhalten?
Nein, also, Nein, ich hab mal, also, doch, hab ich auch. Also, ich hab Leute erhalten, ohne Scheiß. Zum Beispiel der liebe Bo aus Rostock, der meinte mal zu mir, also Bo, wenn du das hörst, liebe Grüße, er meint so, er hört fast jede Podcast-Folge, weil man könnte auch echt viel von dem, was wir hier sagen, mitnehmen, auch so für sich als Trainer oder als trainingsgebende Person. So bei manchen Dingen, so manche Ansichten und so weiter. Ich meine, wir machen ja hier keine Schulung, aber er hatte mir das Feedback gegeben. Ja, manche hatten aber auch, da können wir vielleicht in den nächsten Punkt noch direkt so drauf eingehen, dann packen wir das zusammen, ne? Wie geht ihr mit Kritik um, sei es in Bezug auf euer Gym, eure Schule, eure Produkte oder euren Podcast? Ja, und wir haben auch schon mal das Feedback bekommen. Wir rufen Mike, Mike lehrt das, ne? Better call Mike, ja. Auf jeden Fall, der Punkt ist der, ja, wir haben auch schon das Feedback bekommen, wir würden zu viel quatschen und man würde sich wünschen, wir kämen mehr auf den Punkt. Aber
im Podcast, das, aber das ist ja, so der Sinn.
Nee, pass auf, der Punkt war der, ich muss die Person dann auch in Schutz nehmen. Es gibt halt auch Personen, die wollen letztendlich so eine Art Quarks und Co. der Selbstverteidigung haben. Die wollen dann einfach wirklich ernsthaft dann so 20, 25 Minuten und wir lernen dann was. Also wir bringen was bei und die Leute lernen dann was. Richtig.
Aber wie willst du denn im Podcast-Format Selbstschutz vermitteln?
Rein über Mindset quatschen. Wie funktioniert das?
Weil über Mindset quatschen ja so toll funktioniert. Also
ja.
Sorry.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Mein Hot Take, ne? Ihr müsst das nicht teilen, aber ne, ihr seid ja frei in eurer Entscheidungsfindung, aber Leute, die meinen, dass man aus einem Podcast irgendwie eine allgemeine Bildung über das Thema nehmen kann, haben keine Ahnung, wovon sie sprechen. Man kann über Konzepte sich austauschen, man kann so ein bisschen mehr vermitteln, man kann so ein bisschen da und da mal Probe hören und irgendwie gucken, ob einem das Konzept gefällt, zumindest von der Idee her. Aber erstens, Leute, die sehr viel über ihr Konzept reden können, können nicht unbedingt viel von ihrem Konzept zeigen. Das ist nicht unbedingt immer identisch. Und zweitens ist das Problem auch so ein bisschen, wenn Leute meinen, durch Videoformate oder durch Audioformate brauchbar vorbereitet zu sein, dann haltet euch bitte, wenn ihr wirklich was Echtes lernen wollt, von diesen Menschen fern. Es geht im Bereich, weißt du, dieser Huberman-Podcast zum Beispiel, wo es dann über Neurowissenschaften geht. Cooles Format dafür, weil da kannst du sehr viel drüber reden. Du kannst sehr viel, und da kannst du halt auch konkrete Anleitungen geben. Hey, wie verhalte ich mich dann und dann? Das kannst du hier leider nicht, weil du musst es einfach stumpf eintrainieren. Wenn ich dir sage, und wenn du dann Stress hast, dann bitte achte darauf, dass deine Atmung so ist, achte darauf, dass deine Körpersprache so ist und achte bitte darauf, dass du diese 5 Punkte irgendwie beachtest in deiner Art und Weise, mit deinem Gegenüber zu interagieren, dann ist das erstens maximal so ein erster Kontakt damit. Und zweitens der Punkt, wenn ihr das nicht vernünftig eingeübt habt, und damit meine ich jetzt nicht, dass wir hier die ganze Zeit stehen und irgendwie Leute anquatschen, sondern so, wenn ihr nicht ein Grundbewusstsein dafür habt, wie das unter Druck funktioniert und ihr auch nicht den gesamten weiteren Unterbau, sprich das physische Training zu dieser Komponente habt, dann könnt ihr das eigentlich direkt lassen. So, es bringt dann auch nicht so viel. Ist dann ganz nett, so als Randinformation. Aber ich weiß noch, es gab früher auch auf, ich glaube, es war im History Channel oder sowas, dieses irgendwie, es war so eine Serie, irgendwie irgendwas von wegen the Body Weapon, irgendwas, ne, dieses Ding, wo die dann quasi immer diese irgendwelche
Human
Kicks,
Weapon.
Human Weapon, genau.
Human Weapon,
wo die dann quasi irgendwelche,
ja. Fight irgendwelche, Quest gab es da noch.
Ich meinte Human Weapon, das mit den animierten Zwischensequenzen, wo sie dann gesagt haben, boah, der Kick ist voll cool aus der Sportart und der Kick aus der Kampfkunst ist auch voll gut. Und dann hat man sich das angeguckt und okay, cool. Und das Schlimmste daran ist halt, die Nerds, die sich das angeguckt haben und dann noch nie irgendwie in einem Kampfsporttraining waren, haben dann aber trotzdem das Gefühl gehabt, sie können jetzt irgendwie ihre Gegner weg Naruto rannen. Also da denkst du auch so, da schaffst du halt auch irgendwie was Gefährliches für. Also Konzepte austauschen, vielleicht ein bisschen anreichern, vielleicht ein bisschen drüber nach. Alles gut, kann man hier in meinen Augen auch immer mal wieder. Wenn ich auch da sage, da sind zum Beispiel, da hat der Scharia auch einfach sehr, sehr viel auch rausgegeben in den Fight-Podcasts, ne, wo man auch sagt, so hey, da geht es auch um konkretere Empfehlungen vielleicht. Und trotzdem ist halt der Punkt auch da, wenn ihr euch den Podcast jetzt anhört, seid ihr deswegen keine voll ausgebildeten Killer, da geht es auch nicht rum.
Ja.
Also,
die Sache, das war, also, wie gesagt, dass wir informativ sind, klar, das war jetzt nicht das Überraschendste für mich, aber überraschend war für mich einfach so, dass irgendwelche Trainerkollegen dann tatsächlich,
da war es so für sich mit.
Genau, so, dass die dann gesagt haben, so, pass auf, das war nicht mal das Überraschende, dass der Bo gesagt hat, dass es geil ist, sondern dass dieser eine Trainerkollege meinte, ja, wir würden zu viel quatschen und er würde sich wünschen, wir würden mehr so auf den Punkt kommen, ne, wo ich so denke, okay, ja, ist okay, das ist ein Wunsch, den kann man haben, das ist in Ordnung, ja. Und ich weiß auch, dass wir viel quatschen, aber dann meine ich auch so zu dem, eigentlich geht es gar nicht darum, dass ihr als Trainerkollegen, ihr seid gar nicht unsere Zielgruppe.
Nicht nur das, sondern
man muss auch bedenken. Wir machen das manchmal. Manchmal machen wir so eine Folge wie mit Ralf, manchmal machen wir auch so Nerd-Folgen.
Genau, aber selbst da geht es darum, man tauscht sich über das Konzept aus.
Ja.
In dem Moment, wo ich anfange zu sagen, hey, und ihr müsst daran bedenken, das ist ein kostenfreier Podcast hier. Ihr könnt den einfach einschalten und hören. Der Moment, wo wir sagen, hey, wir geben jetzt einfach 100% raus, was wir hier in den Stunden erzählen. Nicht, dass wir euch jetzt das vorenthalten oder so in dem Sinne. Aber erstens ist der Punkt halt, das wäre auch einfach stumpf ein blöder Move. Und vor allem wäre es doppelt irgendwie schräg, wenn man halt sagt so, hey, jede andere Person, die ein Gym in Deutschland hat, so genau sehen unsere Trainingseinheiten aus. Wir versuchen euch da ein Konzept davon zu geben, was euch erwartet, wenn ihr hinkommt. Es geht nicht darum, dass ihr gar nicht mehr hier hinkommen wollt oder so. Während da auch einfach der Punkt ist, natürlich, selbst wenn wir euch jetzt alles erzählen, was in den Trainingseinheiten läuft, reicht das noch lange nicht, um zu sagen, ich habe ein gutes Training erfahren. Aber selbst da ist der Punkt, also welchen Vorteil hat man davon, wenn man irgendwie alles, was man in den Stunden verarbeitet, irgendwie vorher schon rausgehauen hat? Weil dann ist der Punkt auch, so die Leute, die sich das dann anhören, kommen hier hin und sagen so, ja, habe ich schon gehört. Also irgendwie, da verliert man irgendwie bei allem, wenn man das so macht. Also ich kann ja verstehen, dass jemand aus der Sicht, der sagt so, hör mal, was machen die denn da drüben? Finde ich ja vielleicht sogar ganz interessant. Ich würde das gerne auch irgendwie machen. Bitte haut doch jetzt mal all das, was ihr im Training macht, in einem kostenfreien Podcast raus, damit ich das hier für meine Schule nutzen kann. Mhm. Ich verstehe das aus deren Sicht. Aus unserer Sicht wäre es ein ziemlich blöder Move.
Ja.
Also.
Ja, und ansonsten mit Kritik umzugehen, ja, was unsere Schule anbetrifft. Also die meisten Leute sind ja, ich sag mal so, einfach immer begeistert, wenn sie an unseren Trainings teilnehmen etc. Letztens kam mal eine Kundin tatsächlich zu mir, die war Probandin, die hat sich jetzt auch angemeldet, die war zuerst bei dir im Training, dann war sie bei mir und dann war sie nochmal bei dir und danach hat sie einen Vertrag gemacht. Aber während sie nach meinem Training, also nach ihrem zweiten Pro-Training, meinte sie zu mir, ja Dominik, das ist ja alles gut, aber du hast heute so viel erklärt, ist das normal? Und ist ja, es ist ein Basic-Kurs, ja. Und es ging heute wirklich um ein Thema, da muss ich euch das erklären. Und ich möchte dann nicht nur einfach Techniken üben mit euch, weil dann gehst du besser zum Kampfsporttraining, zum reinen, ja. Wenn es dir nur darum geht, deinen Körper zu bewegen und du willst auch und so ein bisschen zu ballern und ja, und du willst jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Kontext haben zu dem, was du da machst. Ja, nee, ist okay, dann gucke ich mir nochmal beim Jan das Training an, dann war sie ja nochmal bei dir und jetzt hat sie gestern einen Vertrag gemacht. Alles gut. So, das war dann auch ein nettes Feedback.
Ich finde es witzig, dass ich von dem, was du gerade erzählt hast, genau weiß, um wen es geht. Das finde ich super witzig.
Ja, okay. Ja, gut. Wir kennen ja auch unsere Kunden, ne? Und das ist, finde ich, auch gut. Nee, und das finde ich, also ist auch kennsterweise, wenn ich dann sowas höre, dann denke ich zum ersten Augenblick so, wie man immer halt mit Kritik umgeht. Okay, man muss einfach erstmal die persönliche Ebene verlassen, ja, so, sondern man geht jetzt auf die Sachebene. Was möchte sie mir sagen? Ja, ich hätte mich gerne mehr bewegt, das waren zu viele Informationen. Ich habe quasi den ganzen Tag schon in der Werbeagentur zugetextet worden. Ich möchte eigentlich vielleicht abends lieber mehr, ein bisschen mehr mich bewegen als zu viel Theorie. Das könnte so, ne, und das wäre ja auch eine sachliche, klare Aussage. Alles vollkommen okay. Und dann nehme ich das aber nicht persönlich, ja. Dann denke ich mir einfach so, okay, dann ist das jetzt so und dann biete ich ihr aber auch Alternativen an, dann sage ich zu ihr, pass auf, wenn du aber jetzt zum Beispiel nach so einer Stunde mit mir, ja, wenn wir manchmal Themen haben, die sehr theoretisch sind und du sagst, ey, ich möchte aber gerne mich jetzt noch ein bisschen auspowern, dann bleib einfach jetzt noch eine Stunde, dann machst du eine Stunde Fitnessboxen, ja, und danach wirst du deinen ganzen Alltag vergessen haben, weil du bist so mit dir und mit der Situation, in der ich gerade befindest, beschäftigt, dann hast du auch dann die Entspannung, ne, so. Und dann gebe ich der Frau einfach oder dem Mann oder wem auch immer dann diese Möglichkeiten an die Hand und dann sagt sie, ja, okay, alles klar, ne? So. Aber man darf so Kritik halt nicht persönlich nehmen, ja. Und was wir in letzter Zeit auch, du bist sofort dran, Entschuldigung, was wir in letzter Zeit auch halten, wir haben ja so unfassbar viele Google-Bewertungen, ne? Und das, wir merken jetzt mittlerweile halt A, Mitbewerber oder aber auch Leute, die schon länger Kraftmager einfach woanders als Kunde trainieren. So, und jetzt kommen halt immer öfter Leute auch zu uns, die woanders Kraftmager trainieren, weil sie sich einfach mal vergewissern wollen, warum wir fast 300 5-Sterne-Bewertungen bei Google haben und andere Schulen, wo sie selber seit Jahren trainieren, vielleicht 53, ja, was auch
immer. Du hast letztens erzählt, das wäre irgendwie was, in der Top, was, 20 oder so?
Top 20 weltweit, ja.
Der Kraftmager-Schulen,
ja, ja, genau, was die Bewertung so anbetrifft.
Ich finde es witzig.
Das ist witzig, so. So, dann so kommen die Köln, vorbei. Weißt du? Ja, ja, genau. So, und dann ist was Geile, dann sagen die, pass mal auf, wir wollen aber nicht zum Basic Training, weil wir machen das ja schon seit 10 Jahren. Wir wollen zum fortgeschrittenen Training. So, und dann kommt es aber leider zum Clash of the Culture, weil wenn die dann da mit ihrem Standard, ich nenne es jetzt einfach mal IKMF-Curriculum kommen, ja, was letztendlich ja alle anderen hart gesagt kopieren, ja, egal, also weitestgehend, ich will jetzt keine Namen nennen, aber sich sehr stark daran orientieren. So, und dann kommen die dann zu unserem fortgeschrittenen Training und unser fortgeschrittenen Training hat damit eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu tun, nicht, ja, sondern es ist eigentlich straßenbasiertes MMA für die Fortgeschrittenen, ja. Im Anfängerbereich haben wir auch schon ganz oft erklärt, da haben wir noch teilweise klassische Kraftmager-Techniken, da haben wir viel Combative-Sachen und dann versuchen wir die Leute wirklich da hinzukriegen, dass sie sich wirklich erstmal mit dem Thema Gewalt auseinandersetzen, dass sie sich da öffnen, damit auseinandersetzen und so weiter. So. Und wenn die Leute dann so weit sind, dann, und sie möchten zu den Fortgeschrittenen, muss keiner. Wir haben auch viele Leute, die sind nur beim Basic und können sich trotzdem verteidigen oder haben sich erfolgreich verteidigt. Aber wenn man dann sagt, ich will jetzt mal tiefergehend kämpfen lernen, ich will das einfach so das Grundverständnis kriegen, dann können die einfach zu den Fortgeschrittenen gehen. So. Und wenn dann natürlich diese Menschen, die vorher dieses Franchise-Kraftmager trainiert haben, die dann in auf einmal mit richtigem Vollkontakt Straßenkampfsport in Verbindung kommen, das ist für die dann einfach ein Kulturbruch. Da gab es schon welche, die gesagt haben, boah, geil, ich schütte jetzt mein Glas Wasser aus und befülle das mit eurem Wasser. Es gibt aber auch Leute, denen ihr Wasser ist so eingefroren, die können das gar nicht mehr rauslassen und die wollen dann auch gar nicht wahrhaben, dass sich Dinge in den letzten 10, 20, 30 Jahren einfach weiterentwickelt haben und dann sieht man die auch nicht mehr wieder, ja. So, und dann versucht man denen das noch zu erklären und versucht das andere auch nicht schlecht zu machen, ja. Aber Naja, und was mich dann halt auch immer manchmal so ein bisschen schockt, aber da kann man andermal drauf eingehen, ist dann halt auch, wenn man dann so Leute hat, die seit 12 Jahren Krav Maga machen. Und das Witzige ist, du siehst auch, dass die Krav Maga machen, weil die sich die ganze Zeit so extrem verspannt bewegen. Und wenn du dann so mal einen richtigen Kampfsportler siehst, der Vollkontakt macht, keiner läuft die ganze Zeit so, die sind locker, da läuft nicht, die laufen nicht die ganze Zeit so rum, als hätten sie gerade Durchfall und müssten die Arschbacken zusammenklemmen, ne? So, und dann denkst du so, boah, krass, und du bist jetzt, was weiß ich, Instructor oder seit 12 Jahren machst du jetzt Krav Maga und du bewegst dich. Ja, die Grundbewegungen, okay, aber du siehst einfach dieses Unentspannte und dieses Unlockere und dann denkst du so, boah, krass, so. Und das ist natürlich dann für einige echt hart, ne, so nach dem Motto, boah, was habe ich denn jetzt all die Jahre gemacht, dann will man das vielleicht nicht über Bord werfen, man will das nicht wahrhaben und so weiter und so fort, so. Und ja, und dann geht man natürlich mit dieser...
Man sträubt sich dagegen, das kenne ich auch im Alltag, gibt es immer wieder auch in ganz banalen Situationen, aber das beste Beispiel ist mal, wenn Leute, die absolut nicht fit sind, Menschen sehen, die sehr, sehr, sehr fit sind. Und dann wird halt immer direkt, es geht immer direkt irgendwie so, ja, das ist künstlich, ne, da sind Steroide mit im Spiel oder das ist halt so und so oder braucht auch keiner oder ist auch protzig oder sieht auch scheiße aus. Und dann merkst du immer so, woher kommt dieser Hass jetzt auf einmal? Ja, weil man sich eingestehen muss, dass die Person da jahrelang dran gearbeitet hat, so auszusehen. Und sich das dann einzugestehen, wie viel Arbeit das für einen bedeutete und wie weit man davon entfernt ist und wie unzufrieden man damit ist, dann ist es halt eine Sache, die einen einfach scheiße fühlen lässt. Und dann reagieren Leute so. Mhm. Aber, also so denke ich, so gehe ich zum Beispiel auch mit Kritik um, dass ich mir immer denke, okay, mit welchem Ziel wird diese Kritik geäußert? Ne? Also das kann man einmal sagen im Sinne von, ist das jetzt, ne, das ist zum Beispiel eine Komponente, die privat eine große Rolle spielt, finde ich. Geht es da um runtermachen oder geht es dabei wirklich darum, dass dir jemand helfen möchte oder geht es dabei um, nee, ich möchte dich runtermachen, damit ich mich besser fühle? Das sind so die beiden Variationen, die es da gibt. Und die andere Sache ist, selbst wenn sie dann gut gemeint sind, im Sinne von, hey, ich möchte, dass du da irgendwie einen Weg gehst, der hier vielleicht irgendwie in deinem Sinne ist, wie auch immer, da muss ich immer bedenken, von welchem Punkt der Autorität spricht die Person. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, hat die Person irgendeinen Kram studiert, dass sie darüber sprechen kann, sondern ich meine damit normalerweise sowas wie, hat die Person überhaupt die Fähigkeit, aus einer Perspektive darüber zu sprechen, die mir weiterhelfen wird. Das beste Beispiel finde ich immer so, wenn Leute, das ist jetzt eine private Sache, wenn Leute dir quasi irgendwelche Crypto-Bros oder was auch immer, ist ja egal wo. Oder auch Leute, die, haben wir ja auch am Anfang der Folge drüber gesprochen, die ist so, die sehr stark so auf Sicherheit bedacht sind. Ne, und dann merkst du halt so, okay, dann stecken die aber vielleicht auch in einer Karriere oder in einer Beziehung fest, in der sie total unglücklich sind oder sowas. Und denkst du immer so, okay, ist das ein Rahmenwerk, in dem ich mich sehe? Ja, nein, vielleicht. Nehme ich dann die Tipps dieser Person an für meinen Werdegang? Ja, nein, vielleicht. Und dann musst du immer so gucken, das muss dann irgendwie so ein bisschen alles irgendwie Hand und Fuß haben. Oder auch, wenn du halt sagst, hey, die Person unterrichtet da Dinge, hinter denen ich nicht stehe, ist die Kritik dann an meinen Unterrichtseinheiten berechtigt. Und da ist wichtig, dass man sagt, nur weil die Person was anderes unterrichtet, heißt nicht, dass es prinzipiell falsch ist, was Nein. die Person sagt. Man kann trotzdem auch einen Eindruck von den Trainerfertigkeiten oder sowas teilen, das ist völlig okay. Aber es ist halt immer eine Frage, wenn dann gesagt wird, so, ich hätte gerne, dass das und das irgendwie auftaucht. Wie relevant ist es dann für meinen Bereich, wenn das eine Person sagt, deren Training andere Dinge umschließt, als die ich mir für mein Training vorstellen. Also was produziere ich mit dem, was ich trainiere? Möchte ich einfach nur wertestabil arbeiten und denselben Kram reproduzieren, der bisher produziert wurde? Oder ist mein Anspruch, so ist es bei mir zum Beispiel, immer befähigtere Kunden aus meinem Training rauszuschicken? Und dann ist halt der Punkt, worin willst du die befähigen? Was ist da die Idee? Und wenn da die Ideen gleich sind, dann kann man sich austauschen. Wenn die Vorstellungen da verschieden sind, dann ergibt es manchmal nicht immer Sinn, sich da auszutauschen.
Also ich glaube, dass im Grunde die Krav Maga Schulen die meisten eigentlich das gleiche Ziel haben. Nur ich habe manchmal...
Das weiß ich nicht.
Also dass die, eigentlich wollen, glaube ich, alle, dass die anderen, dass die Kunden lernen, sich zu verteidigen. Das weiß ich nicht.
Also ich will da gar nichts unterstellen, aber der Punkt ist halt trotzdem, manchmal gehen Leute
aber
auch...
Aber der Weg daran, ist dann teilweise so krass anders.
Das ist nämlich die Frage, weil ich glaube, dass viele Leute, die den Kram unterrichten, das aus einer eigenen Bemächtigung oder Befähigung tun. Damit will ich gar nicht jetzt speziell gewisse Leute ansprechen, aber ich glaube, dass viele Leute das tun, weil, also ich meine, so Leute wie du und ich sind jetzt auch schon nicht so mega häufig in dieser Szene vertreten. Ne? Leute, die sich damit aktiv auseinandersetzen, die, also ich meine, ich zum Beispiel, ich trainiere mir den Arsch ab, um hier vernünftiges Training geben zu können. Ne? Das weißt du besser als die Hörer, aber es ist so ein Ding, wo ich trainiere wirklich viel, damit ich hier Training geben kann. Und wenn man das jetzt mal rumrechnen würde, ne, das ist eine Sache, die lohnt sich nur, wenn man da wirklich Herzblut reinsteckt. Sonst ergibt das keinen Sinn, was ich da tue. Wie viele Leute in der Szene gibt es, die das tun? Zweitens ist der Punkt, und das ist für mich auch was sehr Relevantes, ich mache das eben nicht, weil ich sagen möchte am Ende des Tages so, boah, ich bin eine geile Sau, sondern wie ihr vorhin gehört habt, mir macht das sehr, sehr viel Spaß, ein Ding zu haben, wo ich weiterentwickeln kann. Das ist einfach eine persönliche Obsession meiner Person. Mhm. Und dann kommst du am dritten Punkt, und das ist schon alleine, das wird in meinen Augen schon 95,5% der Trainer rausschmeißen, wenn du diese Anforderung stellst. So, weil das auch einfach nicht eine super realistische Anforderung an den Trainer immer ist. Nicht jeder kann das erfüllen. Und dann ist der weitere Punkt, also damit kommen wir dann, okay, ist die Sache persönlich motiviert oder durch den Kunden motiviert? Und dann gehst du an einen weiteren Punkt und sagst, okay, selbst wenn das jetzt alles irgendwie, ne, passt, wie auch immer, musst du dann trotzdem die Frage stellen, wie stark ist die Person, die das Training gibt, wirklich aktiv motiviert, Unterricht zu geben? Und wie stark ist sie nur daran interessiert, quasi weiterzugeben, was sie selber irgendwann mal bekommen hat? Das ist nämlich ein Riesenthema. Und der zweite Unterpunkt davon in meinen Augen wäre dann eben noch zu sagen, ist das vielleicht auch einfach Teil des Aufstieges, dass man dann irgendwann unterrichten muss? Mhm. Und dann bist du wieder der Punkt, so wenn das wieder so wahnsinnig fremdgesteuert ist, dann ist es dann wirklich noch das Ziel deiner Trainingseinheiten, wirklich einen wehrhaften Kunden zu erziehen? Oder geht es einfach nur darum, dass du sagst, ich möchte jetzt Trainer sein? Das ist nicht unbedingt eine deckende Geschichte, finde ich.
Da hat mir letztens jemand, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, mal gesagt, der meinte so ganz hart, ja, oftmals in der Krav-Maga-Trainerszene und auch in der SV-Trainerszene gibt es halt echt leider viele Menschen, die quasi die Einäugigen sind in Bezug auf Gewalt und die Kunden sind die Blinden und dann, weil die Einäugigen sind, versuchen sich möglicherweise sogar noch zu profilieren, ja, und können dann den Blinden einen vorgaukeln, weil sie halt wenigstens noch ein Auge haben zu gucken. Wenn die aber dann die Einäugigen auf einen Zweiäugigen treffen, ja, wird es für die schon schlecht. Ja. Dann nach dem Motto, oh mein Gott, der hat ja viel mehr Kompetenzen, jetzt lasse ich mal bloß nicht die Blinden hören, dass ich da jemanden kenne, der zwei Augen hat und damit sehen kann, ja, so um das jetzt mal so ganz als Metapher rüberzubringen. So, und das ist halt ein großes Thema bei dieser Szene, aber dieses Ding dann auch, dass dann wirklich Leute, die teilweise gar keine Ahnung haben von Gewalt, vielleicht sogar dann auch noch, das finde ich immer ganz schlimm, wenn Menschen versuchen, sich über ein Thema quasi selber so zu therapieren. Mhm. Wenn Leute auch so Coach werden, ja, oder es gibt ja manchmal auch so therapeutisch.
Die unreflektiertesten Menschen, die auf einmal meinen, sie können Leute coachen.
Richtig, ja. Und dann auf einmal so meinen, so, ich muss jetzt hier den Coach machen. Ich bin zwar selber voller Probleme, aber ich versuche jetzt über mein Handeln mich selber zu therapieren und dann ist man quasi, die Person selber ist dann im Vordergrund und nicht der Kunde. Ja?
Schon wird die Folge wieder so total tief psychologisch hier.
Ja, ja, aber du weißt, was ich meine, ja, oder? Und das finde ich
das
echt
Problem,
gefährlich.
Das Problem ist halt auch in der Natur der Sache so ein bisschen, ne? Weil das Problem ist halt, und das ist eine Frage, die ich finde, die eigentlich auch mal hätte gestellt werden können. Die hätte ich nämlich sehr, sehr interessant gefunden zu beantworten, ist halt so die Frage von, hey, Gewalt ist jetzt nicht unbedingt etwas, was so im legalen Rahmen des im Alltag Ausführbaren steht. Es ist nicht so wie Autofahren, wo du irgendwann in einem kontrollierten Rahmen von einem Trainer lernst, hey, so macht man das und irgendwann lässt man dich einfach auf die Leute zu und dann fährst du jeden Tag und irgendwann hast du halt eine Routine im Autofahren. Sondern Gewalt ist halt eine Sache, im Alltag schwer auszuüben. Die wenigsten Leute machen das jetzt irgendwie super beruflich. Also da kommen wir dann wieder so auf Vollzugsbeamte oder vielleicht auch irgendwie militärisch oder wie auch immer, Sicherheitskräfte, wie auch immer. Und selbst da ist es immer noch so eine liebe Sache, aber die haben dann teilweise einen tieferen Einblick. Das heißt, wie kommt man eigentlich an den Punkt, dass man in dem Bereich entweder einäugig oder zweiäugig ist? So, was qualifiziert einen da? Oder nicht mal nur, was qualifiziert einen da, aber wie kommt man da hin? Und da müssen Leute halt auch irgendwas haben, was sie da irgendwie ich sag mal, irgendwie zu einem Experten macht. Und das ist halt entweder eine total illegale Karriere, was dann halt auch ein bisschen problematisch ist, oder halt 20 Jahre irgendwie Gesetzeshüter oder so ein Kram, wo dann merkst du, ja okay, ist dann auch eine starke Anforderung für so einen Trainer und heißt auch nicht unbedingt, dass es gute Trainer sind, aber ein guter Trainer, der jetzt irgendwie diese Kompetenz erlangen will, da ist, und da bin ich ganz ehrlich, sorry, der einzige Weg, glaube ich, ein Scheißhaufen Kampfsport. Weil du brauchst eine Kompetenz mit Druck und mit Gewalt umgehen zu können, die dann sich auch noch irgendwie auf den Alltag erstrecken lässt. Aber das ist immer so ein Ding, das hat Scharia zum Beispiel schön gesagt, dass Leute, die Schusswaffenverteidigung unterrichten und noch nie in ihrem Leben einen Schuss abgefeuert haben, haben keine Ahnung, wovon sie sprechen.
Mhm.
Das ist eine Sache, du kannst nicht einfach jemanden da hinstellen und sowas unterrichten lassen, der noch nie eine Waffe in der Hand hatte. Der auch nicht weiß, wie unglaublich markerschütternd so ein Schuss eigentlich ist. Der kein Gefühl davon hat, wie das riecht, so ein Schuss irgendwie. Nee. Oder auch, was für eine erschütternde Wirkung das ist, wenn ich in einem geschlossenen Raum allein so ein Ding neben mir feuern habe. Das muss noch nicht mal sein, es geht nicht nur ums Hören. Das sind so Sachen, dann so, dann steck ich auf den Arm aus, mach das. Also es gibt so viele Faktoren, die da so mit reinspielen. Und da denke ich mir halt auch, hey, selbst wenn ich jemanden habe, bei dem die Intentionen stimmen, habe ich jemanden, der qualifiziert ist, darüber zu sprechen?
Mhm.
Oder habe ich da jetzt einfach nur jemanden, der Brei wiederkaut, der der Person vorgekaut wurde? Weil dann hast du auch keinen Gewinn. Also, ja, das ist dann wieder fünfte Runterwaschstufe und dann hast du auch wieder irgendwann nur noch
ja.
Zuckerwasser da rumfliegen.
Ja, das ist eine schwierige Kiste, gutes Personal zu finden. Ne?
Ja, dann hast du nämlich Gewalt in einer homöopathischen Dosis.
Ja, ja.
Oh, das gefällt mir.
Ja, ja.
Das könnte ein Shirt werden.
Auf jeden Fall. Ja. So, lass mal ganz gucken. Was haben wir denn sonst noch? Die anderen Sachen, da gibt es so ein paar Fragen, die können wir eigentlich schön zusammenfassen und ich versuche dann unter diese Episode einfach die Episoden zu posten, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Wir haben noch, gibt es einen Traumgast, den ihr gerne in eurem Podcast interviewen würdet? Ich habe mir noch nie Gedanken
sein,
gemacht.
Muss das jemand sein, der im Bereich, also der mit was mit Kampfsport zu tun hat?
Ja, also die Frage ist ja, die Sache ist ja so, also ja,
wer war nochmal der My Balls Was Hard MMA UFC Fighter? Wer war das nochmal?
Den würdest du gerne interviewen?
Ich glaube, das wäre einfach ein unterhaltsames Gespräch.
Auf jeden Fall.
Das war so eine John Jones Folge.
Ja, die Leute müssen ja, also ganz wichtig, die Leute müssen ja auch ein bisschen was mit der Self-Defense-Box irgendwie zu tun haben. Das ist ja jetzt, wie gesagt, auch ein großes Missverständnis. Es ist jetzt hier auch kein Kampfsport-Podcast, den wir hier machen, Leute. Ja, das ist auch wieder so ein Ding, ne?
Obwohl
so
ich mich über einen John Jones Podcast nicht beschweren würde.
Nee.
Also ja, wenn du das mal klar machen kannst, ich würde mich nicht beschweren.
Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, der war jetzt in diesem Gym auf Phuket, Pang Tao. Da hat er ein Seminar gegeben, so Meet and Greet und hat so ein paar Sachen gezeigt. Musst mal gucken, echt cool, voll der nette Dude.
Okay.
Aber man merkt, er ist gerade nicht so ganz in Shape. Also er macht gerade kein Gewicht. Das er ist gerade in seiner Massephase.
Es ist ein Video rausgekommen, wo ein australischer Fan möchte, dass er ihm Legkick gibt.
Legkick.
Und dann meint er so, okay, und tritt ihn erstmal so freundlich, weißt du?
Ja.
So. Ist schon ordentlich abgesagt, aber macht's freundlich, ne? Und der Typ kommt zurück und sagt das Dümmste, was ich jemals jemanden habe sagen hören. Er meinte so, nee, hart. Und dann kickt er ihm so mit zumindest 40-60% ins Bein, ne? Und dann nächste Videoeinstellung ist, wie er im Krankenhaus quasi auf seinen Kumpel mit zwei Krücken zuhumpelt. Die filmen das Bein, da ist einfach nur so ein Blutsack am Bein. Du bist so,
das ist auch doof, ne?
Ist auch ein schräger Sport, so diese, also Kickboxen, da gibt's so viele blöde Verletzungen einfach.
Ja. Letzte Frage und dann können wir, ja, wir machen den Rest einfach, machen noch eine Folge draus. Wir haben noch so viele andere Fragen, da können wir noch mindestens ein bis zwei Folgen draus machen. Wie entscheidet ihr über die Themen für euren Podcast? So, ganz ehrlich Leute, da bin ich knallhart ehrlich zu euch. Punkt Nummer eins, viele Themen entstehen wirklich aus unserem Training heraus, dass Jan sagt, ich habe mit dem und dem oder mit der und der Kundin gesprochen.
Oder es beschäftigt einen einfach, weil man auf die Frage gestoßen ist.
Ja. Wir haben aber auch schon mal, habe ich alle Podcast-Titel genommen, die wir je hatten, habe die in ChatGPT reinkopiert und habe gesagt, da war ein Kunde abgesprungen und wir zwei hatten keine Alternative. Und dann haben wir gesagt, boah, was machen wir denn jetzt? Komm.
Das war so eine mega spontane
Nummer
auch.
Richtig. Ja. Und wir mussten auch Gas geben, weil Kindertraining stand wieder vorne an und wir müssen jetzt liefern. Ihr wisst, ne, wenn man, ja, unter Druck entstehen Diamanten. Und dann habe ich tatsächlich, vielleicht war es auch Folge Nummer 70, und dann habe ich dann 70 Titel irgendwie in ChatGPT reingeknallt und habe gesagt, hier, wir haben hier einen Podcast und wir haben schon diese 70 Episoden gemacht mit denen und denen Inhalten. Hast du für uns 20 Vorschläge, die wir jetzt machen könnten? Und dann hat das Ding uns tatsächlich 20 Dinger rausgehauen. Ja, und da waren dann wirklich von den 20 Vorschlägen, muss man immer aufpassen, waren ein paar Wiederholungen bei, wo ich dachte, okay, das haben wir schon. Aber da waren tatsächlich, ich glaube, 4 oder 5 Vorschläge, wo wir dann gesagt haben, ach, weißt du was, das speichern wir jetzt einfach mal, ja, und machen die noch. Und dann haben wir uns ein Thema rausgesucht und ja, weil wir halt so allwissend sind, ne, und alles können, haben wir uns natürlich dann auch direkt einfach mal das Thema geschnappt und haben losgelegt, ne? Ich mal guck dann immer Jan an und meint so, kriegst du das hin? Und er so, na klar. Und ich so, und er, kriegst du das denn hin? Ich so, hallo, ne? So, und dann haben wir losgelegt, ja.
Ich glaube,
es kommt nicht oft vor, aber wir haben es tatsächlich mal gemacht.
Die Momente so mit deiner Allwissenheit, das ist immer so, das sind immer die Momente, wo ich dann schade finde, dass wir keinen Videopodcast haben, damit die Leute nicht sehen, wie ich hier quasi in meinem Stuhl versinke.
Genau. Und ich einfach schäbig grinse, wie dieses, der Nussknacker von Saw. Genau. Und ich das einfach nur ironisch meine. Von daher, ich sage immer, Selbstironie ist die beste Form von Humor, ne? Ja. Gut, also wie gesagt, und wir werden halt manchmal von Leuten gefragt. Oh, ja, manchmal haben wir auch einfach ein interessantes Buch gelesen oder wie dem China Muay Thai, dann warst du mal wieder auf YouTube unterwegs.
Nee, das hat er mir der Ali mir geschickt.
Oder genau. Ali hat dir
das
geschickt.
Ja, aber das ist auch genau. Ein Ding, so ab und zu, das ist auch ganz interessant, wenn man dann ab und zu einfach mal irgendwie auf YouTube oder Instagram über so eine Anregung stößt. Es geht nicht mal darum, dass jetzt, oh, wir besprechen jetzt das und das, aber da hatten wir auch irgendwann mal ein Video, wo so ein, auch ich, irgendwie ist das immer in Australien, keine Ahnung, aber wo so ein australischer MMA-Kämpfer so zwei Besoffene verkloppt hat. Und das sind auch so Sachen, die kommen einfach teilweise dadurch, dass man halt einfach mit Menschen in Kontakt ist und dann kommen so Sachen halt. Also das sind halt Themen, denen man irgendwie begegnet, dann hat man da teilweise eine Fragestellung zu oder man denkt sich so, man macht sich einfach Gedanken darüber und denkt man sich, okay gut, wenn ich mir da Gedanken drüber mache, könnte das ja auch andere Leute interessieren, bumm, ja. Folge.
Pass auf, jetzt haben wir 9 Fragen beantwortet, jetzt machen wir noch die 10. Dann können wir nämlich sagen, wir haben 10 Fragen beantwortet. Wow. Und das wird die kürzeste Antwort aller Zeiten. Und zwar, wie geht ihr mit den Sicherheitsbedenken von Neulingen um? Und da würde ich euch dann die entsprechende Episode empfehlen.
Wow.
Die haben wir nämlich schon mal gemacht. Jetzt haben wir 10 Fragen beantwortet. Nein, ist im Ernst.
Wir werfen erstmal in Eiswasser und wenn die das überleben, dann dürfen die mittrainieren.
Genau, die Folge heißt, falls ihr jetzt nicht unten auf die Keynotes klicken wollt, Ängste vor Krav Maga, also um damit überhaupt anzufangen. Und das sind, dann hatten wir nämlich einen wichtigen Punkt auch, Sicherheitsbedenken, Angst vor Verletzungen etc. Und da sind wir dann wirklich, wie ihr uns kennt, eine Stunde drauf eingegangen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es war traumhaft. Also das brauchen wir jetzt nicht eigentlich wiederholen.
Es war traumhaft.
Es war fantastisch. Nein, es war sogar so schön, jetzt ohne Scheiß, dass sich sogar 1 bis 2 Personen dann tatsächlich bei uns angemeldet haben, weil sie gesagt haben, wir hören jetzt schon seit mehreren Wochen diesen Podcast. Wir hatten so ein bisschen Bedenken. Wir waren uns nicht sicher, ob wir wirklich vorbeikommen sollen. Dann haben wir diesen Podcast gehört, nach dem Motto, legt eure Ängste ab. Und dann sind die 2 sofort hier hingekommen, haben sich auch angemeldet. Also, wie ihr seht.
Ne? Hat's erzählt, ja.
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Hast du noch was auf dem Herzen? Willst du noch was von Siena oder von Paris, vom Eiffelturm erzählen?
Das sind Erinnerungen, die für uns beide sind und nicht für die Hörer.
Okay. Ja. Dann wunderbar. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr noch wieder Fragen habt, ja, wenn ihr irgendwie Themenvorschläge habt, irgendwelche Gäste, dann sagt uns bitte Bescheid. Wir sind euch echt auch für Inspiration eurer Seite echt dankbar, ne? Weil wir dann auch manchmal so ein bisschen so aus unserer Betriebsblindheit und unserem Horizont manchmal auch ausbrechen oder einfach nochmal dran erinnert werden, ach, da gibt es ja noch das Thema, auch da können wir sich mal kurz drin einarbeiten und dann können wir eine schöne Folge drüber machen, ne? Deshalb, wir sind euch echt immer dankbar und freuen uns einfach über eure Feedbacks und Anregungen und natürlich auch Kritiken, mit denen wir natürlich professionell umgehen.
Fein dann immer in der Dusche.
Genau.
Mit Klamotten.
Genau, er sitzt da immer weinend in der Dusche. Ja.
Duschend in der Weine.
Ja, genau. Ihr Lieben da draußen, ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.